Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 25. März. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Deepfakes sind eine Form virtueller Gewalt. Zwei Interpellationen in Stadt und Kanton Bern fordern eine bessere Übersicht an Schulen.
Und dadurch erhoffe ich mir, dass der Gemeinderat auch die Dringlichkeit dahinter sieht und dass wir alle zusammen dort drinnen eine Lösung finden, die für alle passt und wir hinter der Sache stehen können und dass kein Kampf wird zwischen links und rechts, sondern einfach, dass der Schutz unserer Kinder im Vordergrund steht.
Sagt SP-Stadträtin Shazime Osmani. Dann eine Reportage aus Ciudad Juárez im Norden Mexikos, wo Klosterfrauen sich um die feststeckenden MigrantInnen an der US-Grenze sorgen. Viele hätten sehr schlechte Erfahrungen mit den US-Behörden gemacht, so die Ordensschwester Antonia. Und schließlich nehmen wir euch mit an eine Lesung. Das Buch der Gesichter ist Erinnerungsliteratur und befasst sich mit der Okkupation des Balkans im Zweiten Weltkrieg.
Ich empfinde grundsätzlich unsere sehr oft von oben aufoktroyierte Erinnerungskultur den falschen Weg,
sagt der Autor Marco Dinic. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Bio.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung heute, zuerst aber die Nachrichten des Tages und wir beginnen mit einer Zahl, die in der kantonalen Politik noch viel zu reden geben wird. Fast 900 Millionen, so hoch ist der Überschuss in der Jahresrechnung des Kantons Bern. Damit ist das Plus rund dreimal höher, als es der Kanton budgetiert hatte. Der Regierungsrat hat das Ergebnis der letztjährigen Haushaltsrechnung gestern präsentiert. Das unerwartet hohe Ergebnis führte auf zwei Sondereffekte zurück. Der Kanton hat im letzten Jahr zwei Rückstellungen aufgelöst. Eine davon betrifft den Westast im Bieler Autobahnnetz. Dagegen hat sich die Bevölkerung Biels vor einigen Jahren erfolgreich gewehrt. Die zweite Rückstellung war für die Finanzierungsbeiträge der bernischen Pensionskassen gedacht. Diese sind nicht mehr nötig, weil die bernische Pensionskasse seit Ende Jahr einen Deckungsgrad von 100% aufweist. In der Jahresrechnung fällt zudem auf, dass der Kanton Bern weniger investiert hat als geplant. Das hat mit Verzögerungen bei Großprojekten zu tun. Die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und die Mitte freuen sich über das Ergebnis, mahnen aber dazu, an der bisherigen Sparpolitik festzuhalten. Die EVP, die Grünen sowie die SP fordern hingegen Investitionen im Sozialen, in der Bildung, der Gesundheitsversorgung und fürs Klima. Es sei ein Überschuss auf Kosten der Bevölkerung, so die SP. Wir kommen zu den weiteren Meldungen des Tages und bleiben gleich im Kanton Bern. KundInnen von EWB müssen unter Umständen mit höheren Stromtarifen rechnen. Grund dafür ist der Ausfall des Kernkraftwerks in Gösgen, wie die Tageszeitung Der Bund berichtet. EWB-KundInnen beziehen zwar keinen Atomstrom aus Gösgen, doch der Konzern EWB hält Aktien am Kernkraftwerk. Der Ausfall von Gösgen kostet EWB rund 40 Millionen Franken. Aufgrund der Berechnungsmethode für die Stromtarife ist es möglich, dass EWB diese Mehrkosten auf ihre KleinkundInnen abwälzt. Gegenüber der Tageszeitung Der Bund wollte sich die EWB nicht festlegen. Im Liebefeld in der Gemeinde Könitz ist gestern ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Das teilt die Kantonspolizei mit. Der Brand breitete sich aus vom Keller ins Treppenhaus. Es wurde niemand verletzt. Die betroffene Straße war für rund 2 Stunden gesperrt. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang. Ein Kita-Betreuer soll mindestens 15 Kleinkinder sexuell missbraucht haben. Das zeigen Recherchen von SRF. Betroffen sind eine Kita im Raum Bern und eine Kita im Raum Winterthur. Es handelt sich um private Institutionen. Die Berner Staatsanwaltschaft hat gegen den Mann eine Anklage eingereicht. Es kommt zum Prozess am Berner Regionalgericht. Ins Ausland. Die Sozialdemokratische Partei Dänemarks wurde bei den Parlamentswahlen gestern stärkste Kraft. Das berichtet der Deutschlandfunk. Mit rund 22% erhielten die SozialdemokratInnen zwar am meisten Stimmen, schnitten aber historisch schlecht ab. Den dänischen Parteien dürften komplizierte Koalitionsverhandlungen bevorstehen. Die bisherige Regierungskoalition der Sozialdemokratischen Partei mit Rechtsliberalen und Moderaten verfehlte die Mehrheit im Parlament deutlich. Und zum Schluss der Blick nach Südwestasien und in die Golfregion. Das iranische Militär widerspricht der Darstellung von US-Präsident Donald Trump, wonach sich die USA und Iran in Verhandlungen befänden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die USA verhandle mit sich selbst, so das iranische Militär. Zuvor berichteten Medien, die USA hätten Iran einen 15-Punkte-Plan unterbreitet. Auch gestern führten Iran und Israel gegenseitig Luftschläge aus. Wie Reuters weiter berichtet, will Israel den Süden Libanons besetzen. Israels Verteidigungsminister Katz bezeichnete das Gebiet von der Grenze bis zum Litani-Fluss als Sicherheitszone. Das Militär soll es deshalb besetzen. Israel hat durch die Angriffe im Süden Libanons bisher über 1 Million Menschen vertrieben. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Nach dem heutigen Temperatursturz bleibt es morgen Donnerstag kalt. Die Tageshöchstwerte liegen um die 4 Grad. Es ist den ganzen Tag bedeckt, am Abend fällt schwacher Schnee. Der Freitag zeigt sich etwas freundlicher, es ist teilweise sonnig bei bis zu 5 Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen aktuell unter den Gefrierpunkt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nicht nur Promis sind betroffen. Millionen Frauen sind weltweit Opfer gefälschter Sexvideos und Bilder im Internet. Juristisch ist der Fall zumindest bei Kindern klar. Das Bundesgericht hat Ende 2025 entschieden, pornografische Inhalte, die digital verjüngte Erwachsene als, Zitat, Scheinminderjährige darstellen, fallen unter das Verbot der Kinderpornografie. Zwei Interpellationen im Kantons- und im Stadtparlament greifen das Thema nun auch in Bern auf. VertreterInnen aus allen Fraktionen haben die Vorstöße mit unterzeichnet. Unter den Erstunterzeichnenden ist die SP-Stadträtin Shasime Osmani. Simon Keller hat mit Osmani über die Vorstöße gesprochen.
Am Wochenende wurde bekannt, dass hinter den Deepfakes von Colin Fernandes mutmaßlich ihr ehemaliger Partner Christian Ulmen steckt. Er hat ein Geständnis abgelegt. Dagegen haben über hunderte Persönlichkeiten, insbesondere Frauen, einen offenen Brief unterschrieben an die Bundesregierung und mehrere tausende Personen haben in deutschen Städten protestiert. Shasime Osmani, wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
Ich war schockiert und habe mich zuerst gefragt, wo darf sich Frau noch sicher fühlen? Wenn es nicht mal der eigene Partner ist oder das eigene Umfeld ist, das einem schützt, sondern eben mit einem eigentlich Straftaten, mit dem eigenen Foto und dem eigenen Bild, der Stimme, Straftaten begangen werden, wo führt das hin? Und das hat mir dann wieder gezeigt, die meisten Sexualdelikte etc. passieren im engeren Umfeld.
Kommen wir auf die Schweiz zu sprechen. Wo stehen wir hier im Umgang mit Deepfakes, mit digitaler, sexualisierter Gewalt?
Das Problem ist eigentlich, dass es noch keine Regulierungen gibt. Da gibt es jetzt eine erfreuliche Entwicklung, dass auch bürgerliche Politikerinnen und Politiker das Gefühl haben, doch, da muss jetzt etwas geschehen. Das heißt, diese Plattformen müssen zur Verantwortung gezogen werden, wenn so etwas auf diesen Plattformen passiert. Es gibt zwei Arten, von wie das vonstatten gehen kann. Also das Erstellen selber ist, glaube ich, noch keine Straftat, wenn man es nicht verbreitet und es eben diesen sogenannten Anschein nicht macht, dass man dieser Person damit schaden will. Anders ist es, wenn man es mit Minderjährigen macht. Das wird immer geahndet und verfolgt. Und dort kann man es einmal strafrechtlich verfolgen und einmal zivilrechtlich, also eine Persönlichkeitsverletzung, geltend machen. Aber es ist wahnsinnig schwierig, und das weiß ich aus dem Unterricht auch, ich studiere Jura, das von diesen Plattformen wieder herunterzubekommen, ist fast das Schwierigste an allem. Und das ist das, was die Menschen dann auch langfristig irgendwie beschäftigt. Wie kriege ich diese Sachen vom Netz wieder herunter? Und deswegen stehen wir eigentlich vor einem sehr großen Problem und vor einem Problem, das noch größer werden wird in der Zukunft. Und deswegen braucht es hier eine geballte Zusammenarbeit von links bis rechts, damit man dieses Problem auch wirklich dann auch reguliert auf den Plattformen und dieser neuartigen sexualisierten Gewalt auch einen Riegel steckt.
Sie haben mit weiteren Unterzeichnenden zwei Vorstöße zu diesem Thema eingereicht, insbesondere zu Schulen. Worum geht es bei diesen Vorstößen konkret?
Es geht darum, dass KI heute überall Anwendung findet. Oder auch wir brauchen im Alltag KI und auch an Schulen wird KI verwendet. Und es gab auch schon an Schweizer Schulen in der Deutschschweiz anscheinend einen Fall, wo zwei Jungs ein Mädchen aus ihrer Klasse auf eine Plattform hochgeladen haben und diese Plattform dazu aufgefordert haben, ein Nacktbild von ihr zu erstellen. Das heißt, wir haben schon Fälle in der Schweiz und ich will gar nicht wissen, wo es noch Fälle gibt, von denen wir nicht wissen. Und deswegen ist auch dieser Vorstoß entstanden. Oder wir wollen mal von der Stadtverwaltung wissen, sind Ihnen solche Fälle bekannt? Wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie machen? Weil es in der Stadt Bern eigentlich noch kein Handbuch gibt, wie man mit so etwas umgeht. Also wir haben generell keine Strategie, wie wir mit KI an Schulen umgehen wollen, also kein generalisiertes. Und das soll diese Interpellation dann irgendwie in Bewegung bringen, dass so etwas dann irgendwie mal in naher Zeit dann auch erarbeitet wird für die Schulen in der Stadt Bern.
Diese Interpellationen habt ihr letzte Woche eingereicht. Es ist eine Interpellation einerseits im Grossen Rat und dann auch eine, die an den Stadtrat ging. Wie kam diese gleichzeitige Einreichung zustande?
Ich habe mehrere Dokumentationen auch gesehen von zum Beispiel britischen Politikerinnen, denen das passiert ist. Oder auch die italienische Premierministerin hat ja auch einen solchen Fall erlebt. Und dann hat die Medienberichterstattung hat mich auf die Idee gebracht, einfach mal zu fragen, was in der Stadt Bern eigentlich vor sich hergeht. Und weil ich unsicher war und weil das Thema ja noch ein bisschen neuartig ist, habe ich meine alte Schullehrerin angefragt und ihr Mann ist zufälligerweise Grossrat. Und dann habe ich sie gefragt, und er ist auch Lehrperson, nicht nur Grossrat, und dann habe ich gefragt, hey, was hält dein Mann davon? Oder ich werde diesen Vorstoß im Stadtrat einreichen, was hält er davon? Was läuft kantonal? Und er fand das dann so gut, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Und er hat es dann im Grossen Rat eingereicht mit anderen auch Politikerinnen und ich mit Fuad Kötscher, der auch Lehrperson ist, im Stadtrat eingereicht. Auch zum Zeigen, dass das Thema auch in der Politik angekommen ist. Also es ist nicht etwas, das irgendwie so im luftleeren Raum herumschwebt, sondern das Thema ist da und wir wollen Antworten hören.
Sie sagen bereits jetzt, Shazmi Osmani, Sie wollen Antworten hören. Diese Vorstöße, die sind überparteilich recht breit abgestützt, von links bis Mitte bis zu den bürgerlichen Parteien gibt es Unterzeichnende. Was erhoffen Sie sich davon?
Ich erhoffe mir davon, dass die Politik, der Gemeinderat, der Regierungsrat versteht, dass das Thema dringlich ist und dass es nicht einfach wieder ein linkes Anliegen ist, sondern ein Anliegen, das breit abgestützt ist. Die SVP hat auch mit unterschrieben, die FDP hat mit unterschrieben oder einige davon. Und das zeigt mir wieder, doch irgendwie sind wir uns im Stadtrat manchmal auch einig, auch wenn wir irgendwie politische Meinungsverschiedenheiten haben natürlich, aber es gibt Themen, die uns verbinden. und dadurch erhoffe ich mir, dass der Gemeinderat auch die Dringlichkeit dahinter sieht und dass wir alle zusammen dort drinnen eine Lösung finden, die für alle passt und wir hinter der Sache stehen können und dass kein Kampf wird zwischen links und rechts, sondern einfach, dass der Schutz unserer Kinder im Vordergrund steht.
Die SP-Stadträtin Shazime Osmani haben wir gehört.
Rabe Info.
Kurz nach seinem Amtsantritt hat Trump das Asylverfahren an der Grenze zu den USA de facto ausgesetzt. Gut ein Jahr später sitzen Hunderttausende Geflüchtete in Ciudad Juárez fest. Ciudad Juárez liegt im Norden Mexikos direkt an der Grenze zu den USA. Katrin Zeiske berichtet über die angespannte, von Razzien und Abschiebungen geprägte Situation in Ciudad Juárez.
Die Ordensschwester Antonia Aranda Díaz betreut Geflüchtete in der mexikanischen Grenzmetropole Ciudad Juárez.
Trump este ya ahorita ya puso sus normas migratorias y que dijo no.
Seit Trump erklärt hat, hier kommt niemand mehr rein, sind viele MigrantInnen in Juárez geblieben. Aber sie haben keine Papiere. Zu allem Überfluss wurde in Mexiko auch noch der humanitäre Aufenthaltsstatus abgeschafft. Die einzige Möglichkeit, um legal im Land zu bleiben, ist, einen Mexikaner zu heiraten oder mexikanische Kinder zu bekommen.
La única opción que hay es que se casen con una mexicana o con un mexicano.
Schwester Antonia gehört zu einem der 5 Nonnenorden, die sich in Ciudad Juárez zusammengeschlossen haben, um Menschen in der Mobilität zu betreuen.
Die Geflüchteten haben schlechte Erfahrungen gemacht mit staatlichen Einrichtungen. Zu uns aber haben sie Vertrauen und das wollen wir auch nicht verlieren. Ich glaube, weil sie wissen, dass wir im Sinne unseres Glaubens handeln, weil wir Ordensschwestern sind. Deshalb ist es uns sehr wichtig, ihnen nahe zu sein. Uns vertrauen sie sich an, erzählen uns alles. Und sie haben wahrlich einiges durchgemacht.
Menschen aus Süd- und Mittelamerika und der Karibik sind an der Mauer zu den USA gestrandet. Diese umfasst die Grenzstadt Juárez im Norden und Osten und trennt sie von ihrer Zwillingsstadt El Paso, Texas. Doch eine Rückkehr kommt für die meisten nicht in Frage.
Viele Geflüchtete kommen aus Venezuela. Sie erzählen uns, sie hätten das Land verlassen, weil Lebensmittel dort einfach zu teuer seien. Sie arbeiten hart, erhalten aber keinen angemessenen Lohn. Entweder sie haben nicht genug Geld, um Essen zu kaufen, oder sie haben gerade Geld, aber dann gibt es keine Lebensmittel. Auch eine Gesundheitsversorgung gibt es nicht. In Venezuela und überall ist von Erpressungen die Rede. Die meisten Geflüchteten hatten ein kleines Geschäft. Sie sind geflohen, weil sie bedroht wurden und ihre Familie in Sicherheit bringen mussten.
Doch auch aus Mexiko selbst stehen viele Menschen an der Grenze, die aus den von den Kartellen umkämpften Regionen im Land geflohen sind und auf ein sicheres Leben im Nachbarland USA hoffen. Sicher fühlen sie sich auch an der Nordgrenze nicht, denn die Kartelle haben Verbindungen in alle Landesteile.
Die Narcos nehmen ihnen ihr Land weg und enteignen sie. Oder sie bedrohen sie. Die Menschen versuchen zu fliehen, um ihr Leben zu retten. Sie machen sich heimlich auf die Reise mit dem, was sie am Leibe tragen. Denn wenn sie mit einem Koffer gesehen werden, ist klar, dass sie weggehen. Und die Narcos wollen nicht, dass jemand das von ihnen kontrollierte Gebiet verlässt.
Doch seitdem Trump in den USA an der Macht ist, gibt es keinerlei legale Möglichkeiten auf eine Einreise. Und fast 2 Millionen Menschen die schon in den Vereinigten Staaten ein Asylverfahren begonnen oder einen humanitären Aufenthaltsstatus hatten, wurden durch die Abschaffung der Asylpolitik über Nacht zu Papierlosen erklärt. Angehörige der Migrationspolizei ICE, unterstützt von sogenannten Headhuntern, Kopfgeldjägern, zerren Migranten und Migrantinnen in Vans ohne Kennzeichen, manchmal obwohl sie Papiere haben.
Pero entra Trump con esas políticas y empiezas a perseguir y a meter miedo.
Trumps Politik führt zu Verfolgung und Angst. Die Migranten in den USA können nicht mehr arbeiten. Was passiert? Die Familien hier in Juarez können ihre Miete nicht mehr bezahlen, nicht mehr essen. Warum? Weil ihnen das Geld fehlt, das ihre Verwandten ihnen zuvor schicken konnten. Sie leben in extremer Armut. Die Regierung kümmert sich nicht um ihre Bedürfnisse und die solidarischen Netzwerke, die sie unterstützen, verfügen nicht über die nötigen Mittel. Sie werden krank, sind arbeitslos, leiden unter Depressionen, Stress und posttraumatischen Belastungen.
Hay una depresión, estrés, una situación psicológica traumática desde que ya vienen y todavía no la superan hasta ahorita.
Auch von der texanischen Grenzstadt El Paso werden Menschen über die Grenzbrücke in die Zwillingsstadt Ciudad Juárez abgeschoben. Menschen aus Süd- und Mittelamerika werden meist in südliche mexikanische Bundesstaaten ausgeflogen oder direkt in ihre Herkunftsländer zurückgeflogen. Die meisten, die nach Juárez zurückgeschoben werden, sind Geflüchtete, die vor dem Terror der Kartelle in Mexiko geflohen sind. Mehr als 100.000 Mexikaner und Mexikanerinnen wurden im letzten Jahr aus den USA abgeschoben.
Me ha tocado ver en la calle pidiendo ayuda.
Ich habe einige Leute auf der Straße gesehen, die um Hilfe baten. Ich fragte sie, woher kommen Sie? Sie sagten, sie haben mich abgeschoben. Ich sagte, helfen Sie ihnen denn nicht? Ja, aber sie gaben mir nur 2000 Pesos und das hilft mir nicht. Und warum sind Sie nicht in Ihre Stadt zurückgekehrt? Sie sagten, nein, ich habe niemanden da. Ich bleibe lieber hier und suche mir hier etwas, um zu sehen, ob ich arbeiten kann. Und deshalb bleiben sie. Ciudad Juárez wird deutlich an Bevölkerung gewinnen.
Arbeit ist in der Grenzstadt mit 300 Montagefabriken, die im Schatten der USA für den Weltmarkt produzieren, leicht zu finden. Auch wer keine Aufenthaltspapiere hat, kommt in den unzähligen kleinen und großen Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, Bauunternehmen, Restaurants und Verkaufsständen in der 1,5 Millionen Stadt unter. Nur Orte der Begegnung sind schwer zu finden.
Bueno, mira, nosotros lo que hemos visto aquí en Juárez es precisamente ellos, los migrantes como tal.
In Juárez suchen Migranten und Migrantinnen nach einem Ort, an dem sie sich miteinander treffen können. Wir wollen, dass sie sich in die Stadt integrieren, aber sie brauchen auch ihren eigenen Raum, einen multikulturellen Raum, in dem sie zu sich finden, einander zuhören und sich untereinander beraten können, was sie nun tun wollen.
Ein solches Kulturzentrum, das sich Schwester Antonia und andere mit geflüchteten solidarischen Initiativen erträumen, soll nun im Osten der Industriemetropole entstehen. Es soll auch eine feindliche Stimmung gegenüber Neuangekommenen entgegenwirken und Nachbarschaften bestärken.
Wir möchten, dass auch Menschen aus Juárez mit den Neuankommenden diese Räume teilen. Wir möchten, dass sie in Workshops, Veranstaltungen und anderen Aktivitäten mit ihnen interagieren. Das passiert derzeit nirgendwo. Ich habe dem Bürgermeister gesagt, dass wir über intrakulturelle Begegnungen sprechen müssen. Niemand setzt sich dafür ein und es ist kein Thema auf der politischen Agenda.
Schwester Antonia hingegen macht sich mit ihren Mitschwestern jede Menge Gedanken über die Integration der in Ciudad Juárez gebliebenen. Das riesige Stadtgebiet ist schwer fassbar für Menschen aus anderen Ländern und Landesteilen. Eine Industriemetropole mit gigantischen Ausmaßen, riesigen Autostraßen und Wohnvierteln, die sich bis in die Wüste und die Bergkette über der Stadt ziehen.
Okay.
Die Mehrheit der in der Grenzstadt lebenden Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten irgendwann zugezogen, um in den Fabriken an der Grenze zu arbeiten. Schwester Antonia hofft, dass auch die neuen Stadtbewohner und Bewohnerinnen sich eines Tages hier angekommen und zu Hause fühlen. Denn jenseits der Grenze bleibt Trumps harsche Politik bestehen. In seinem ersten Amtsjahr wurden über 620.000 Menschen abgeschoben. Jenseits der Grenze in El Paso, Texas, auf dem Militärgelände von Fort Bliss, sind rund 6.000 Menschen im Camp East Montana eingesperrt, die irgendwo in den USA verschleppt wurden.
Ein Beitrag von Katrin Zeiske, produziert für das Radio Dreieckland. Wir haben den Beitrag etwas gekürzt.
Radioinfo. Kultur.
Am vergangenen Donnerstag machte die Berner Osteuropa-Lesereise ihren Auftakt mit Marco Dinic in der Werkstatt Lorene. Sein Buch Der Gesichter ist Erinnerungsliteratur und befasst sich mit der Besetzung Belgrads während des Zweiten Weltkriegs. In 8 Kapiteln zeigt das Buch Der Gesichter 8 Perspektiven auf. Ursi Grimm hat sich die Lesung angehört.
Ein Widerspruch hing über ihm wie ein humorloser Abgott. Von allen Juden in diesem Land mochte ausgerechnet er zum Zusehen verdammt worden sein, obgleich er ohne sein Zutun zu diesem Juden gemacht worden war. War er nicht gerade dabei gewesen, alles zu vergessen, als ein in deutscher Uniform marschierender Albtraum ihn dazu zwang, sich an alles wieder zu erinnern?
Das Buch Der Gesichter von Marco Dinic zeigt 8 Perspektiven auf den Zweiten Weltkrieg von unten. Perspektiven auf den vom Nationalsozialismus okkupierten Balkan. Das Buch Der Gesichter von Marco Dinic zeigt 8 Perspektiven auf den Zweiten Weltkrieg von unten. Perspektiven auf den vom Nationalsozialismus okkupierten Balkan. Es sind 8 Perspektiven, die oft nicht genug beachtet würden, findet der Autor Marco Dinic.
Ich empfinde grundsätzlich unsere sehr oft von oben aufoktroyierte Erinnerungskultur den falschen Weg. Die Regierungen und die Politik sollte dazu da sein, einfach nur Gelder zu verteilen, und die Erinnerung sollte grundsätzlich den Leuten vor Ort überlassen werden, wie sie ihre Erinnerungen ordnen bzw. archivieren und erzählen wollen, also eine Geschichte von unten. Und ein Beitrag dazu ist auch Buch der Gesichter, das ja im Grunde den Lebensweg von Bäuerinnen, Bauern nachzeichnet, Arbeiterinnen und Arbeitern, kleinen Beamten, also Menschen, die die Geschichte meist übersieht.
Eines der 8 Gesichter ist Isaac Ras. Im Buch lässt Dinic ihn die triste Realität des okkupierten Belgrads erleben.
Er wusste, dass der Zufall ihm die Armbinde erspart hatte. Rosas und Milans Beharren, Isaac Ras zum Lehm zu stampfen und aus ihm einen anderen zu formen. Der Hass der Besatzer galt somit nicht dem Juden, der er glaubte zu sein, sondern dem Serben, der am Leben geblieben war. Und dabei verspürte er nicht einmal Reue. Insofern sah er seine Sorge sich zu einer Hoffnung verdichten. Er war, allen Gefahren zum Trotz, frei geblieben. Vielleicht war er der einzige freie Jude in Belgrad, und wenn er lebte, würden auch andere Juden leben.
Wo Menschen verschwinden, bleiben Menschen zurück und werden zu ZeugInnen. Wo Überleben, Zuschauen und Schweigen erfordert, teilen sich Schuldgefühle mit dem Vergessenwollen die Gedankenwelt des Protagonisten.
Jedenfalls verband diese Menschen, ob schuldig oder nicht, ein nicht wieder gut zu machendes Unrecht. Sie alle hatten ihren eigenen Mitbürgern beim Verschwinden zugesehen und sie hatten nichts dagegen unternommen. Er würde es sich selbst niemals verzeihen. Jedoch verunsicherte ihn sein Urteil in einem solchen Maße, dass er gleich darauf wieder alles verzieh.
Dinic beschreibt im Buch der Gesichter eine Ohnmacht gegenüber einem äußerst gewaltigen System. Die Voraussetzungen für eine solche Ohnmacht sieht Dinic jedoch auch in heutigen Demokratien.
Ich glaube, dass Systeme, grundsätzlich von Menschen gemachte Systeme, die einem die Teilhabe verwehren, auch demokratische Systeme wie in der Schweiz oder in Österreich, wo ich lebe, wo sehr, sehr viele Leute nicht wählen dürfen und eigentlich kaum Möglichkeiten der Teilhabe vom Staat bekommen, weil sie den falschen Pass haben. Und dann wird tatsächlich, wenn das eigene Leben auf das Überleben zurückgeworfen wird, natürlich schwierig, sich in einem Widerstand zu organisieren.
Eine weitere der 8 Perspektiven ist die von Mirko Dinic. Der Name könnte dem des Autors nicht ähnlicher sein. Mirko Dinic ist Trinker und Täter. Der Kollaborateur gibt viel auf den Zuspruch seiner Vorgesetzten und hat heimlich Angst vor spukenden Geistern. Doch weshalb braucht es auch die Perspektive des Täters und warum dieser ähnliche Name?
Mirko Dinic ist eigentlich nur eine Ausformung der Frage, was man vielleicht selbst zu jener Zeit gemacht hätte, beziehungsweise auch irgendwie eine Figur, die in sich irgendwie so die Logiken oder Nicht-Logiken eines totalitären Systems in sich vereint. Er ist ein Mitläufer in einem System, das eigentlich die eigenen Bürger in Gewahrsam hält und auch so beschaffen ist, dass sie immer gleichzeitig Opfer und Täter sein können. Also Mirko Dinic ist nicht nur Täter in diesem Buch, sondern wird auch Opfer dieses Systems. Und das ist dieses Prinzip des totalitären Staates. Die Ausformung dessen ist Mirko Dinic, würde ich sagen. Ja.
Sagt Mirko Dinic. Erst durch alle 8 Perspektiven kommt der Protagonist Isaac Raas schließlich einem Rätsel seiner Familiengeschichte auf die Spur. Bei einer der Figuren, durch die wir auf die Geschichte blicken, handelt es sich um eine Dackelhündin.
Das ist gleichzeitig auch irgendwie so das experimentellste Kapitel und das literarischste in meinen Augen. Und es war einfach irgendwie so der Wahnwitz oder der Irrwitz, der mich da überfiel. Die Erinnerung an die Schrecken von Massenverbrechen in einem Hund zusammenzufassen, in einer Zeit, in der Erinnern eigentlich nicht möglich ist. Also während noch das Verbrechen passiert, passiert da in diesem Hund die Erinnerung. Und das ist eigentlich fast schon ein Widerspruch. Und diesen Widerspruch irgendwie festzuhalten, das war so meine Intention dahinter.
Und schließlich der Geruch ihres neuen Gefährten, Ivan, der manchmal auch Isaac gerufen wurde, je nachdem, wer von den anderen Menschen gerade nach ihm rief. Der Geruch von Isaac, Ivan also, der Geruch von Tränen war, die auch ein Tier kannte. Je länger die Hündin schnüffelte, umso stärker irritierte der am Dachboden umherwirbelnde Staub ihre empfindliche Nase und sie musste 3-mal hintereinander niesen. Dann lehnte sie ihr Köpfchen zurück auf den Boden und winselte wie ein Dackel.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 25. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm und Simon Keller. Und für euch am Mikrofon ist Noah Büxi. Merci fürs Zuhören, macht's gut, hat schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.